Deutschlandfunk, Information und Musik.
Frieden schaffen ohne Waffen, das war das Motto der Friedensbewegung in den 80er Jahren. Heute, 40 Jahre später, kursiert eine neue Version dieses Slogans: Frieden schaffen mit mehr Waffen. Das ist zurzeit eine beliebte Schlagzeile, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Erst diese Woche hat die Bundesregierung angekündigt, der Ukraine weitere Waffen zu liefern, damit sie sich weiterhin gegen den russischen Angriff verteidigen kann. Die von der Ukraine gewünschten Kampfpanzer sind nicht dabei, dafür aber andere Transportfahrzeuge und Raketenwerfer. Die Frage, Waffenlieferungen, ja oder nein, hatte die deutsche Öffentlichkeit nach Beginn dieses Krieges ja sehr gespalten. Mittlerweile aber scheinen diejenigen, die damals vor Waffenlieferungen gewarnt hatten, verstummt zu sein oder sind nur noch sehr leise zu hören. War es das also mit dem Pazifismus? Das habe ich Tilman Brück gefragt. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Friedensforscher und leitet in Berlin ein Forschungsinstitut, das sich mit Fragen der Sicherheits- und Entwicklungspolitik beschäftigt. Was also sagt Tilman Brück? Hat der Pazifismus ausgedient?
Nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, der Pazifismus ist relevanter denn je. Es geht nur um die Frage, welche Form des Pazifismus wir anwenden wollen, oder es geht eigentlich auch um die Frage, welchen Frieden wir gerne haben möchten.
Dann erklären Sie es uns. Welche Formen des Pazifismus gibt es denn und welche davon finden Sie richtig?
Es gibt einerseits, und das ist das, worauf Sie angesprochen hatten, Frieden schaffen ohne Waffen, eine sehr radikale und prinzipientreue Perspektive oder Denkrichtung im Pazifismus, die sagt, ich werde nie selber Waffen anfassen und ich kann mir auch nicht vorstellen, sie anzuwenden. Und die sozusagen einseitig auch auf Gewaltanwendung reagieren würde, so ein bisschen mit dem, ich halte die rechte Wange und die linke Wange hin. Das führt aber dazu, dass jemand, der Gewalt anwendet und Regeln bricht und Gesetze bricht, natürlich quasi freien Durchmarsch bekommt. Eine andere Denkweise im Pazifismus sagt, wir müssen eigentlich einen Frieden schaffen, der auf dem Recht basiert und auf Normen basiert und auch dem Recht und den Normen hilft, durchgesetzt zu werden. Also wir können das auch vielleicht mal innerstaatlich mit der Polizei uns viel besser vorstellen. Wir möchten ja in Deutschland, dass die deutsche Polizei sich an das Gesetz hält und auch das Gesetz durchsetzt. Und dafür muss sie leider manchmal, wenn sie jetzt mit einem Verbrecher zu tun hat zum Beispiel, auch etwas Gewalt anwenden. Das ist aber ganz streng reglementiert und auch demokratisch wird das überwacht. Und wenn die Polizei da zu scharf rangeht, dann wird das sofort kritisch beäugt und man versucht, das wieder einzufangen. Und das ist die Form von Pazifismus, die jetzt relevant ist.
Also eine Form von Pazifismus, die Selbstverteidigung auf jeden Fall gut heißt. Im Zweifelsfall also auch mit Waffengewalt?
Ja, notfalls mit Waffengewalt, aber es geht um eine bestimmte Form der Selbstverteidigung. Nicht jeder darf sich beliebig gegen irgendjemand anders selbst verteidigen. Aber wenn jetzt jemand, also ein Bankräuber zum Beispiel, mit Gewalt in die Bank einbricht und Leute bedroht, natürlich darf der dann auch unter Gewaltanwendung verhaftet werden und dadurch diese Norm, dieses Gesetz, was gebrochen wurde, wiederhergestellt werden. Wenn jetzt Putin in die Ukraine einmarschiert, obwohl es dafür keine formalen Gründe gibt und er damit internationalem Recht eindeutig widerspricht, dann darf die Weltgemeinschaft, das ist nicht nur eine moralische Auffassung, das ist auch eine juristische Auffassung, der Ukraine helfen, sich zu verteidigen und ihr Staatsgebiet wiederherzustellen. Und das heißt, wir benutzen die Gewalt, um Recht wiederherzustellen. Und das ist legitim.
Das heißt also, in diesem aktuellen Fall, dem Krieg in der Ukraine, sind Ihrer Meinung nach Waffenlieferungen durchaus pazifistisch?
Ja, und sie sind also nicht nur sozusagen das kleinere Übel, sie sind notwendig. Denn wenn wir das nicht tun würden, dann würden wir ja Diktatoren oder andere Gewaltverbrecher einladen, unsere Normen mit den Füßen zu treten. Und das sind jetzt nicht nur unsere Normen und deren Normen, das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Spiel, so ich gegen dich, sondern das sind ja universell geltende Menschenrechte und Normen, die auch von der Staatengemeinschaft verabschiedet worden sind. Das sind jetzt nicht nur westliche Normen, das sind universelle Normen. Und die dürfen und die müssen verteidigt werden. Und wenn uns jemand mit Gewalt angreift, dann dürfen wir uns mit Gewalt verteidigen.
Was sagen Sie dann denjenigen, die über Monate hinweg ja sehr inbrünstig gewarnt haben vor Waffenlieferungen an die Ukraine, unter anderem mit dem Argument, dass das womöglich den Konflikt noch weiter eskalieren lassen könnte und wir am Ende womöglich einen dritten Weltkrieg in Kauf nehmen müssten?
Die Frage ist, ob die Gegenwehr den dritten Weltkrieg auslöst oder wenn wir immer vor der Anwendung von Gewalt zurückschrecken, im Prinzip fordern, diese Menschen, dass man Gewaltverbrecher frei laufen lässt. Und das kann nicht richtig sein. Und ich glaube, dass jemand wie Putin sehr genau kalkuliert, wie weit er gehen kann. Und wenn er spürt, dass es ein Machtvakuum gibt, dann wird er dort eingreifen. Und wenn er glaubt, dass er die Ukraine in 3 Tagen überrennen kann, dann wird er das versuchen. Und die Frage ist, wo er dann aufhört. Da können wir auch auf die deutsche Geschichte schauen und sehen, was passiert, wenn der Aggressor nicht frühzeitig gestoppt wird. Und ich glaube, diese Machtvakuen, die gilt es zu verhindern. Und dafür müssen wir das Recht anwenden und durchsetzen. Und wir können nicht erlauben, dass es sozusagen Räume gibt, in denen Machtakteure tun können, was sie wollen.
Jetzt haben wir lange über Waffenlieferungen gesprochen und über die Ukraine. Vielleicht schauen wir noch mal so ein bisschen aufs Große und Ganze. Was müsste sich denn insgesamt ändern, damit unsere Welt eine friedlichere werden kann? Vielleicht auch auf institutioneller Ebene.
Ja, da möchte ich 2 Sachen sagen. Das eine ist, weil Sie auch Institutionen angesprochen haben. Ich glaube, einerseits müssen wir insbesondere die Vereinten Nationen, wenn wir uns die ganze Welt anschauen, aber in Europa auch vor allen Dingen die Europäische Union noch viel stärker befähigen, diese Normen, diese universellen Werte durchzusetzen, wie auch immer. Beide Institutionen sind nicht sehr gut da drin. Beide Institutionen sind in gewisser Weise schwache Institutionen, die von einzelnen Akteuren und auch jeweils den Kompromissen in der Einzelsituation abhängig sind. Bei den Vereinten Nationen haben wir den Sicherheitsrat, wo die 5 Vetomächte ihr Veto einlegen können und damit ganz viel blockieren können, weil immer entweder Russland oder China oder die USA oder Großbritannien oder Frankreich betroffen sind, dann ein Veto einlegen. In der EU ist es ja ähnlich. Das sind immer Einzelfallentscheidungen. Und jeder Krise müssen wir uns neu zusammenraufen. Und wir haben im Prinzip nicht die Mechanismen, die wir innerhalb der Länder der EU haben, wo die Polizei und auch der Rechtsstaat sozusagen konsequenter durchgreifen können, um ein Abweichen von Normen verhindern zu können. Und ich mache mir Sorgen, dass auch die EU nicht stark genug ist, zum Beispiel aus dem Inneren heraus in Situationen wie Polen, Ungarn, vielleicht Schweden oder Italien, einen Angriff auf unsere Werte standhalten zu können. Das muss gar nicht ein bewaffneter Angriff sein, aber das kann auch ein juristischer Angriff sein über die Besetzung von Gerichten, über die Abschaffung von Verfassungsrechten und dergleichen. Und der andere Bereich ist, wir müssen viel konsistenter werden. Die Politik laviert sich immer durch von der einen Krise zur nächsten. Wir sehen ein klares Muster bei Putin zum Beispiel. Wir sehen, dass er seit Jahren schon im Land und auch im Äußeren Macht anwendet und Gewalt anwendet und Länder angreift und besetzt. Wir sehen es in Georgien, wir haben es auf der Krim gesehen, in der Ukraine und so weiter. Er ist bereit, die Macht bis zum Äußersten auszureizen. Und da wir lange nichts dagegen getan haben, auf welche Weise auch immer, und im Gegenteil uns sogar noch ihm verkauft haben, wirtschaftlich, sind wir jetzt abhängig. Und er kann mit uns spielen und Machtspiele spielen, zum Beispiel beim Gas. Es wäre vielleicht auch konsequenter gewesen, frühzeitig auf das russische Gas, das russische Öl zu verzichten. Es wäre vielleicht kälter geworden bei uns. Aber wir wären moralisch und politisch einer klaren Linie gefolgt. Und ich glaube, für die Freiheit, sich einzusetzen und dafür zu kämpfen, ist allemal wertvoller, als immer nur auf den eigenen kurzfristigen wirtschaftlichen Vorteil zu achten.
Das heißt, mit Blick auf Russland und die Ukraine haben die westlichen Staaten ihrer Meinung nach versagt. Das lässt sich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr nachholen. Wäre es dann jetzt womöglich an der Zeit, mit Blick auf andere Länder zu handeln? Also ich nenne mal als Beispiel Saudi-Arabien und es gibt natürlich weitere Beispiele.
Es gibt viele Länder in der Welt, China ist natürlich auch ein bekanntes Beispiel, in denen Menschenrechte mit den Füßen getreten werden. Und wir müssen uns fragen, wollen wir mit denen handeln? Also wenn ich einen kleinen Laden hätte, würde ich ja mit Menschen, die ich überhaupt nicht mag, Geschäfte machen wollen. Ja, möchte ich die in meinem Laden haben? Ja, und wir tun immer so, als ob sozusagen Arbeitsplätze schaffen das Einzige ist und als ob das auch der einzige Weg wäre, Arbeitsplätze zu schaffen. Aber eine nachhaltigere, eine werteorientierte Gesellschaft und Wirtschaft und auch internationale Ordnung sind möglich. Aber dazu müssen wir uns auch an unsere eigenen Regeln und Prinzipien halten. Und es ist etwas scheinheilig, wie wir das nach innen immer hochhalten und uns auch bestätigt fühlen dafür, dass wir ein tolles Grundgesetz haben und diese Regeln im Inneren anwenden. Aber nach außen wenden wir sie weniger an und sind sie uns weniger wichtig. Wir predigen manchmal den ärmeren Ländern, die von uns abhängig sind, aber Ländern, wo wir das Gefühl haben, dass wir wirtschaftlich abhängig wären, aufgrund der Rohstoffe oder des Marktes, da gelten diese Regeln nur bedingt. Und das ist sehr bedauerlich.
Wie also sind Ihre Prognosen mit Blick auf Deutschland und die deutsche Gesellschaft? Hat der Pazifismus langfristig gesehen eine Chance?
Ja, ich glaube, wenn wir ihn integrieren, und ich nenne vielleicht noch mal ein anderes Beispiel, was ja auch so ein Schlagwort ist, feministische Außenpolitik, das ist im Prinzip das Gleiche, das ist nur ein anderer Titel, dass wir unsere Werte quer über die Politikbereiche sinnvoll verknüpfen. Oder noch ein anderes Beispiel, die Klimakrise. Wir werden der Klimakrise nicht Herr werden, wenn wir immer dem kurzfristigen wirtschaftlichen Vorteil hinterher gieren. Wir müssen also unsere langfristigen Wertvorstellungen, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit der Erde umgehen, wie wir mit der Natur umgehen oder wenn man so will, mit der Schöpfung. Ja, diese Werte müssen wir in unser tatsächliches Handeln integrieren und das Handeln danach ausrichten. Und ich glaube, dass auch die soziale Marktwirtschaft und auch Deutschland und mit allen Vergangenheitsbewältigungen, was wir in Deutschland versucht haben, noch gar nicht so weit sind, wie wir manchmal glauben. Und ich glaube, dass es aber möglich ist, das zu ändern. Sie sagten eben in Bezug auf Russland und die Ukraine, sei es jetzt vielleicht zu spät. Das glaube ich nicht. Ich glaube, auch da können wir jetzt vieles Gutes tun. Wir müssen es nur tun.
Zum Beispiel?
Und wir sind viel zu verzagt. Zum Beispiel uns noch viel eindeutiger auch mit Taten zur Ukraine bekennen und zu ihrer Freiheit und zu ihrem Freiheitskampf, der auch unser Freiheitskampf ist. Und noch viel proaktiver unterstützen und Unterstützung international auch organisieren. Denn Russland ist ja gar nicht so isoliert, wie wir manchmal glauben. Und da müssen wir auch gemeinsam mit unseren Verbündeten auf Dritte zugehen und sagen, wir möchten, dass ihr euch helft, die universellen Werte zu schützen und durchzusetzen. Und ich glaube, da kann Deutschland aufgrund seiner Größe tatsächlich eine Vorreiterrolle einnehmen, statt so am Rande zu stehen, so ein bisschen abwartend und zu hoffen, dass das irgendwie gut geht.
Meint der Wirtschaftswissenschaftler und Friedensforscher Tilman Brück. Er sagt, wir brauchen keinen radikalen, sondern einen zeitgemäßen Pazifismus, der in bestimmten Fällen auch Waffenlieferungen unterstützt.